Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 33: Bootsmannspfeife.
Hör zu, Tim. Ich würde das ja wirklich gerne weiter diskutieren, aber wie du sehen kannst, bin ich gerade daran, eine Aufnahme zu machen.
Ach komm schon, das ist doch keine große Sache. Wir müssen nur ein paar nochmal aufnehmen.
Das kommt nicht in Frage.
Das ist halt verwirrend. Wie zum Beispiel bei der Aussage des Müllmanns.
Herr Woodward.
Genau, also du erwähntest, dass Alan Parfitt im August 2009 als vermisst gemeldet wurde, was eigentlich 6 Monate nach der Aussage gewesen wäre.
Offensichtlich habe ich 2008 gemeint. Ich habe mich versprochen und aus der 8 eine 9 gemacht. Was macht das schon?
Naja, es ist halt jemandem aufgefallen.
Wem?
Josh Cole. Klasse. Er ist einer der Studenten, die unsere Ressourcen für eine Dissertation verwenden. Und hier. In Frau Montags Aussage über die Morde ihres Vaters beziehst du dich auf die Fallnummer 1106922 statt 9220611. Oh, lass mich gar nicht erst von den Fallnummern rund um die Hilltop-Heimsuchungen anfangen. Ein riesiges Durcheinander.
Angebliche Heimsuchungen. Und wen interessiert es wirklich, ob ich Fall 9220611 als 1106922 referenziert habe? Noch ein Student?
Naja, eigentlich schon. Samantha Emery. Wirklich reizend. Sie macht eigentlich einen Doktor in Manifestation.
Das ist mir doch egal. Ist es nicht schon genug, dass Gertrude uns ein so sinnlos umständliches Ablagesystem hinterlassen hat, dass sie selbst die Hälfte der Zeit nicht konsistent in ihren Aufzeichnungen war?
Um ehrlich zu sein, verstehe ich ihr System nicht wirklich.
Die letzten 3 Ziffern des Jahres, dann der Tag, dann der Monat. Ich weiß nicht, warum sie das so gemacht hat, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern.
Oh, okay. In Ordnung. Was passiert denn, wenn mehr als eine Aussage am selben Tag abgegeben wird?
Ich weiß es nicht. Das ist bisher noch nicht passiert. Gibt es sonst noch etwas?
Oh ja, nur eins noch.
Großer Gott.
Also, in Fall 8163103 ist nicht klar, ob Albrechts Frau Clara oder Carla ist, weil du ständig hin und her wechselst.
Nun, es tut mir leid, wenn ich meine Probleme damit hatte, den fast 200 Jahre alten, in Kursivschrift verfassten Brief eines deutschen Muttersprachlers zu entziffern. Wer hat sich darüber beschwert?
Oh, das war keine Beschwerde. Ehrlich gesagt, ist es mir einfach nur aufgefallen. Schau, okay, ich weiß, du stehst unter großem Druck. Das ist keine große Sache. Ich glaube nur, dass es sich lohnen würde, diese Aussagen noch einmal
aufzunehmen. Nein! Ich habe keine Zeit für sowas! Ich habe immer noch einen Berg willkürlicher Aussagen durchzuarbeiten, ganz zu schweigen davon, dass ich diesen elenden Kassettenrekorder immer zur Hand haben muss, nur für den Fall, dass ich auf eine der Akten stoße, die zu stur ist, anders bearbeitet zu werden. Und dann muss ich dieses verdammte Ding auch noch vorlesen und das ist... Okay. Es ist okay. Ich habe nur nicht viel geschlafen in den letzten Monaten mit dieser ganzen Wurmsache. Kannst du Elias für die zusätzlichen Feuerlöscher danken, wenn du ihn siehst?
Oh, ja, klar. Sicher, sicher. Es wird immer schlimmer. Ich meine, Martin zeigt mir ständig seine Zunge und fragt, ob sie infiziert aussieht. Also was soll ich wegen dieser Fehler machen?
Es ist mir wirklich egal. Klebe einen Zettel auf die Kassetten oder so. Ich nehme sie nicht noch einmal auf. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest?
Oh, ja, sicher, ja. Ich lasse dich weiter bei.
Oh, es läuft ja noch. Okay. Aussage von Carlita Sloan bezüglich ihrer Arbeit auf einem Containerschiff während der Überfahrt von Porto de Itaqui nach Southampton. Ursprüngliche Aussage abgegeben am 2. Januar 2011. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus Instituts, London. Aussage beginnt. Ich arbeite nun schon seit Jahren auf den verschiedensten Schifffahrtsrouten, daher weiß ich, dass da draußen eine Menge verrückter Dinge passieren können. Kennen Sie das alte Sprichwort, auf See passieren die schlimmsten Dinge? Nun, diese Aussage ist wahr wie eh und je. Aber ich habe noch nie so etwas Seltsames gesehen wie bei meinem Dienst auf der Tundra. Ich wollte den Job eigentlich gar nicht, aber ich hätte nicht wirklich eine Wahl gehabt. Wir hatten Ende November letzten Jahres gerade Porto do Itaqui in Brasilien erreicht, als das Schiff, auf dem ich war, wegen Frachtunregelmäßigkeiten gestoppt wurde. Ich weiß nicht, was das Problem war. Vielleicht Drogen, Menschenhandel. Vielleicht war es auch einfach nur ein korrupter Hafenmeister, der auf Schmiergeld aus war. Aber das war eigentlich egal. Der Punkt war, dass ich das Schiff verlassen musste. Das war allerdings einfacher gesagt als getan. Eine Seefahrergewerkschaft sollte eigentlich überall auf der Welt anerkannt werden, aber als es darauf ankam, half mir meine Mitgliedschaft bei Nautilus, einer britischen Gewerkschaft, gar nichts, als ich versuchte, einen Platz auf einem anderen Frachtschiff zu bekommen, das aus Brasilien abfuhr. Die Tatsache, dass ich eine Frau bin, hat auch nicht geholfen. Viele Leute denken, dass die Schifffahrt kein Job für Frauen ist. Zum Teufel, viele Leute, die auf Schiffen arbeiten, denken das ebenfalls. Man sieht nicht viele von uns in der Branche und für jedes Quäntchen Respekt, das ich bekomme, musste wahrscheinlich irgendein schwanzwedelndes Arschloch leiden. Aber das ist in Ordnung. Ich kann mich behaupten und seit ich mir den Kopf rasiert habe, ist das kein Problem mehr. Es hat aber gereicht, um mich für mehrere Tage an Land zu halten, auf der Suche nach einem anderen Schiff, das mich mitnimmt. Nun, das und mein schlechtes Spanisch. Ich muss Ihnen vermutlich nicht sagen, wie erleichtert ich war, als ich gehört habe, dass ein britisches Schiff den Hafen erreicht hatte. Die Tundra. Ich war zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen verzweifelt, also suchte ich den Kapitän und bettelte ihn geradezu meine Überfahrt an. Scheiß auf meine Qualifikation, wenn nötig, würde ich Kartoffeln schälen. Ich könnte mir einen besseren Job finden, sobald ich irgendwo war, wo ich die Sprache richtig sprechen konnte. Schließlich fand ich den Kapitän in einer kleinen Kneipe in einer der schäbigeren Gegenden des Hafens. Man hatte mir gesagt, sein Name sei Peter Lucas. Aber um ehrlich zu sein, hätte ich seinen Namen nicht gebraucht. Er war der einzige Weiße in dem Laden. Und selbst dafür war er sehr blass, was wirklich seltsam war für jemanden, der offenbar sein Leben auf dem Meer verbringt. Er saß dort an einem kleinen Tisch, ganz allein, und trank eine Tasse schwarzen Kaffee. Er starrte in die Ferne und schien nichts von dem zu bemerken, was um ihn herum geschah. Ich setzte mich ihm gegenüber hin und hustete. Seine Augen bewegten sich nur dem Bruchteil eines Zentimeters, um den Blick auf mich zu richten, aber es hat sich angefühlt, als hätte diese Bewegung das Gewicht einer schweren Steintür gehabt. Wie eine Gruft. Ich weiß nicht, wie mir der Gedanke daran kam, aber so ist es eben. Ich fragte, ob er Peter Lucas sei, und er sagte, ja. Ich wusste nicht wirklich, was ich als nächstes sagen sollte, und in diesem Moment bemerkte ich die Stille. Ich schaute mich um und sah, dass der Ort jetzt völlig leer war. Selbst der Barkeeper war nirgends zu sehen, und das einzige Geräusch, das ich hören konnte, war das Surren der Deckenventilatoren über uns. Der Kapitän starrte mich immer noch an, also schluckte ich mein Unbehagen herunter und begann ihm meine Situation zu erklären. Den Teil über die möglicherweise kriminellen Verstrickungen meines letzten Schiffes ließ ich dabei aus, aber ich machte klar, dass ich dringend einen neuen Posten brauchte. Als ich fertig war, war er für ein paar Minuten still. Dann nickte er. »Wir haben einen Platz. Melden Sie sich morgen, bei Tagesanbruch.« Das war alles, was er gesagt hat. Und das war alles, was ich hören musste. Die Tundra war nicht schwer zu finden, als ich am nächsten Tag zu den Docks fuhr. Sie war groß und bereits mit einer Reihe von bunten Schiffscontainern vollgestapelt. Ich fragte mich, ob sie sie über Nacht beladen hatten, denn der Kran sah nicht wirklich benutzt aus. Es war früh und der Himmel hatte ein dunkles Grau. Ich war froh, dass ich Brasilien verlassen würde, bevor die Regenzeit richtig losging. Ich bahnte mir einen Weg durch das Dock und fragte herum, bis man mich schließlich auf den Markt verwies. Er war ein kleiner, korpulenter Mann mit einem dichten, schwarzen Bart. Seine warme, braune Haut war von der Arbeit in der Sonne dunkler gefärbt und er lächelte nicht, als er mich ansah. Um seinen Hals sah ich eine Kette, die in einer kleinen Messingkugel mit Stiel endete. Es sah aus wie eine alte Bootsmannspfeife. Ich stellte mich vor, erzählte ihm, was ich dem Kapitän gesagt hatte, und zählte meine Qualifikationen und meine bisherige Arbeitserfahrung auf. Der bärtige Maat hörte ruhig zu, bis ich fertig war. Dann zuckte er mit den Schultern und sagte, sie bräuchten einen Leichtmatrosen und ich könne die Stelle gerne annehmen, wenn ich sie wolle. Leichtmatrose war ein ziemlicher Rückschritt für mich, da ich in den letzten Jahren als Vollmatrose bezahlt worden war. Aber es war ein Ticket raus aus Porto do Itaqui, also ergriff ich die Chance. Der Maat lächelte immer noch nicht, aber er bot mir seine Hand an und stellte sich mit einem leichten holländischen Akzent als Thaddeus Dahl vor, erster Maat der Tundra. Ich war überrascht, denn die Abreise kam mir etwas abrupt vor, und ich hatte noch nicht einmal Zeit gehabt, den Seesack, mein einziges Gepäck, zu verstauen. Trotzdem, ich hatte nicht vor, den ersten Befehl zu missachten, den ich auf dem neuen Schiff erhalten hatte. Die Tundra war ziemlich normal. Ich war davor schon auf einem halben Dutzend fast identischer Schiffe gewesen und ich habe mich schnell in meine Aufgaben eingearbeitet. Kaum war ich an Bord, legten wir auch schon ab. Und erst später erfuhr ich, dass wir über den Atlantik Richtung Southampton fuhren. Darüber war ich ehrlich gesagt sehr froh, denn ich war davon ausgegangen, dass es noch viele Zwischenstopps geben würde, bevor wir England erreichen würden. Mit etwas Glück würde es nicht länger als ein paar Wochen dauern, bis ich wieder zu Hause war. Und diese Zeit würde ich mit Wartungsarbeiten, Neuanstrichen und dem Wacherhalten mit Iron Mike verbringen, dem Autopiloten. Also, das war schon in Ordnung. Es fielen mir aber ein paar Dinge an Bord auf, die etwas seltsam schienen. Zuerst die Besatzung. Sie war ruhig. Sehr ruhig. Ich meine, ich war schon auf Schiffen, wo ich so ziemlich die einzige englische Muttersprachlerin war. Und viele Leute ziehen es vor, unter sich zu bleiben. Zum Teufel, sich in der Gesellschaft von Menschen nicht wohl zu fühlen, ist ein verdammt guter Grund, überhaupt erst zur See zu fahren. Aber das hier war anders. Es war nicht nur so, dass sie nicht viel redeten. Sie schienen sich wirklich unwohl zu fühlen, wenn ich in der Nähe war. Sie versuchten jeden Augenkontakt mit mir zu vermeiden. Gott, ich würde sogar sagen, dass sie mich kaum eines Blickes gewürdigt haben, wenn wir zusammen eine Schicht hatten. Zuerst dachte ich, es läge daran, dass ich eine Frau bin, aber dann bemerkte ich, dass es nicht nur an mir lag. Sie mieden sich gegenseitig genauso wie mich. Es war immer still während dem Essen, egal wie viele Leute da waren. Keine Kartenspiele oder Gespräche in den Kajüten. Es gab keine wirklichen Konversationen in irgendeiner Sprache. Es war, als würden sie alles in ihrer Macht Stehende tun, um nicht an die Anwesenheit der anderen erinnert zu werden. Es brauchte nur einen Tag mit ignorierten Hallos und gegrunzten Antworten, bis ich mich angepasst hatte und genauso zurückgezogen war wie der Rest der Mannschaft. Die einzige Person, die sprach, war Thaddeus Dahl. Der Maat ging umher und gab Anweisungen und Befehle in einem Dutzend verschiedener Sprachen, während die anderen krampfhaft versuchten, seine Befehle auszuführen. Er wirkte genauso gleichmütig wie am Tag, als ich ihn kennengelernt hatte, und mir wurde schnell klar, dass, falls er so etwas wie Emotionen hatte, er diese gut im Griff behielt. Er schlenderte immer über das Schiff mit seiner antiken Pfeife um den Hals schwingend. Er hat sie aber nie benutzt, sondern zog es offenbar vor, die Mannschaft über die Sprechanlage oder das Horn zu rufen. Sie hing einfach da um seinen Hals. Das polierte Messing wirkte irgendwie schwer. Ich habe Kapitän Lucas in der ersten Woche überhaupt nicht gesehen. Ich wusste nur, dass er an Bord war, weil die Köche bei jeder Mahlzeit dem Maat ein Tablett mit Essen gereicht haben, das dieser dann in die Kapitänskabine gebracht hat. Wir haben den Mann selbst allerdings nie gesehen. Es gab ein Besatzungsmitglied, das herausstach. Er war ein junger Mann, weiß und, soweit ich das beurteilen konnte, Schotte. Ich habe nie wirklich mehr seinen Namen aus ihm herausbekommen. Sean Kelly. Er hatte die Koje mir gegenüber und wir hatten unterschiedliche Schichten, sodass ich ihn oft dort liegen sah, wenn ich von meiner Nachtwache zurückkam.
Er redete nicht mehr als die anderen, aber er hatte im Gegensatz zu diesen nicht diesen leeren Gesichtsausdruck. Nein, er sah verängstigt aus. Es gab noch ein paar andere seltsame Dinge auf dem Schiff, aber das Seltsamste fiel mir erst nach ein paar Tagen auf dem Atlantik auf. Nun, es gehörte zu meinen Aufgaben zu überprüfen, ob die Schiffscontainer auf dem Deck sicher an ihrem Platz standen, dass keine der Twistlocks oder Laschstangen gebrochen waren oder sich gelöst hatten. Normalerweise war das nur Routine. Ich war noch nie auf einem Schiff, das einen Container verloren hat, obwohl das durchaus vorkommt. Aber in dieser Schicht bemerkte ich, dass etwas nicht stimmte. Ich sah, dass eine der Laschstangen zum Heck hin gebrochen war. Und zwar nicht in einem der Enden oder am Twistlock selbst, sondern genau in der Mitte von etwas, das eigentlich aus massivem Metall sein sollte. Aus der Ferne sah es gut aus, die neue Farbe glänzte in der Sonne, aber bei näherem Hinsehen sah ich, dass es durchgerostet war. Nicht nur das, sondern als ich mir ansah, wo die Stange mit dem Container verbunden war, wurde klar, dass sie zusammengerostet waren. Frische Farbe verdeckte das meiste, aber sobald ich wusste, wonach ich Ausschau halten musste, sah ich es überall. Alle Schiffscontainer waren festgerostet. Aber wie konnte das passieren, wenn sie im Hafen umgeladen wurden? Wie lange war die Tundra schon mit der gleichen Ladung unterwegs gewesen? Ich beschloss, dass ich einen Blick hineinwerfen musste. Vielleicht eine dumme Idee. Wenn es etwas Illegales war, würden sie mich vielleicht einfach über Bord werfen. Allerdings nur, wenn ich erwischt werden würde. Und von bösen Überraschungen hatte ich erstmal die Nase gestrichen voll. Ich nutzte meine nächste Spätschicht. Ich behielt den Rest der Besatzung im Auge und wartete auf meinen Moment. Ich hatte bereits einen Container markiert, an dem das Vorhängeschloss praktisch weggerostet war. Es würde nicht schwer sein, ihn zu öffnen. Es war etwa 3 Uhr morgens, als ich meine Chance bekam. Ich war allein an Deck und der Wind heulte laut genug, um das Ächzen der verrosteten Scharniere des Containers zu dämpfen. Ich brauchte 3 Tritte mit meinen Stahlkappenschuhen, um sie zu öffnen, aber schließlich gelang es mir, die Tür zu bewegen. Sie war so schwergängig, dass ich fast meine ganze Kraft aufwenden musste, um einen ausreichenden Spalt zu bekommen, aber schließlich konnte ich einen Blick hineinwerfen. Er war völlig leer. Es gab keine Anzeichen von Ladung oder irgendwelchen Markierungen oder Schrott auf dem Boden, die darauf hätten hinweisen können, dass jemals etwas in diesem Container gewesen war. Ich konnte es nicht glauben. Ein Frachtschiff ohne Fracht? Das ergibt doch keinen Sinn. Ich schaffte es, 2 andere Container aufzubrechen, aber es war dasselbe Bild. Soweit ich das beurteilen konnte, war jeder Container auf dem Schiff leer. Ich versuchte immer noch herauszufinden, was das bedeuten könnte, als ich sah, wie ein paar Taschenlampen sich in meine Richtung bewegten. Ich wäre fast in Panik geraten und einfach davongelaufen, aber wohin genau hätte ich fliehen sollen? Der leere, kalte Ozean erstreckte sich über hunderte von Kilometern in jede Richtung. Stattdessen schluckte ich meine Angst hinunter und schob die Tür vorsichtig zu, wobei ich versuchte, das zerbrochene Schloss zu verstecken, bevor ich mich wieder auf das Deck begab. Ich wurde vom Maat und einem halben Dutzend anderer Besatzungsmitglieder hinter ihm empfangen. Er sah mich eine Sekunde lang an, nickte dann und bedeutete mir, ihm zu folgen. Dann ging er weiter. Verwirrt ging ich hinter ihnen her, während sie sich ihren Weg über das Schiff bahnten und den Rest der Besatzung schweigend einsammelten oder weckten. Ich begann zu fragen, was los war, aber die Blicke, die ich dafür erntete, brachten mich zum Schweigen. Schließlich, als wir sozusagen die ganze Mannschaft beisammen hatten, gingen wir zum Rettungsboot hinüber. Wir waren definitiv nicht am Sinken, also hatte ich dem Rettungsboot vorher nicht wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt. Aber jetzt, wo ich es sah, wurde mir klar, dass es nicht das war, was ich erwartet hatte. Die meisten modernen Containerschiffe haben ein Rettungsboot, das eher wie ein orangener Blob aussieht, als wie ein Boot. Sie sind so konstruiert, dass sie schnell und sicher zu Wasser gelassen werden können und allen Bedingungen standhalten, die das Meer ihnen bieten könnte. Aber das hier war ein altmodisches Boot mit Rudern und einem Windenmechanismus, um es ins Wasser zu lassen. Es sah nicht einmal so aus, als ob es irgendwelche Vorräte hätte. Vor dem Boot stand Kapitän Lucas, genauso schweigsam wie der Rest der Mannschaft. Der Kapitän nickte, und einer nach dem anderen stieg die Besatzung der Tundra an Bord des Rettungsbootes. Ich bin auch eingestiegen. Ich meine, was hätte ich sonst tun sollen? Ich wusste nicht, was vor sich ging, und niemand schien es mir sagen zu wollen, aber ich wollte auf keinen Fall auf diesem großen, leeren Schiff allein gelassen werden. Also stieg ich ein und setzte mich hin, während ein paar von der Besatzung begannen, das Rettungsboot ins Meer hinabzulassen. Ein paar andere nahmen die Ruder in die Hand, und sobald wir das Wasser erreicht hatten, begannen sie leise von der Tundra wegzurudern, die regungslos vor sich hintrieb. Der Himmel war klar und der Wind hatte sich gelegt, sodass sich die Sterne perfekt auf der stillen Meeresoberfläche spiegelten. Alle Lichter auf dem Schiff waren ausgeschaltet worden, sodass die Welt und der leere Horizont nur vom Mondlicht erhellt wurden. Während wir ruderten, schaute ich mich im Rettungsboot um. Alle, die ich kannte, waren da, bis auf einen. Ich prüfte jedes Gesicht der Reihe nach, aber ich konnte kein Zeichen von Sean Kelly, meinem verängstigten Kojengenossen, sehen. Hatten wir ihn zurückgelassen? War er immer noch auf dem Schiff und schlief in Unkenntnis der Tatsache, dass er jetzt völlig allein war? Fast so, als wüsste er, dass ich etwas sagen wollte, warf Thaddäus mir einen warnenden Blick zu. Der Maat griff an seine Brust und nahm die alte Messingpfeife von seinem Hals. Er drückte sie an seine Lippen und blies hinein. Ich habe noch nie eine Pfeife so klingen hören. Sie war schrill, so hoch und durchdringend, dass mir die Haare zu Berge standen, aber sie schien auch weit weg zu sein, als ob ich es von weit, weit weg hören würde. Ich weiß nicht, wie lange er die Bootsmannspfeife blies, aber am Ende merkte ich, dass wir von einem dichten Nebel umgeben waren. Wir waren eigentlich viel zu weit südlich dafür, aber er wälzte und wogte um das Rettungsboot herum und verdunkelte die Tundra. Keiner sagte ein Wort, aber ich hätte schwören können, dass ein paar meiner Schiffskameraden weinten. Ich weiß nicht, wie lange wir dort im dunklen Wasser getrieben sind. Aber schließlich lichtete sich der Nebel und der Maat ließ erneut die Bootsmannspfeife ertönen, diesmal nur einen kurzen, schrillen Pfiff. Wir sahen die Tundra, dunkel und ruhig auf dem Wasser, und begannen zu ihr zurückzurudern. Das Rettungsboot wurde mühsam wieder hochgezogen und der Rest der Besatzung kehrte auf seine Position zurück. Sean Kelly war nirgends zu sehen und ich habe ihn noch nie wieder gesehen. Nach dieser Nacht änderte sich die Atmosphäre an Bord. Die Leute unterhielten sich und gelegentlich hörte man tatsächlich Lachen. Es wurden Spiele gespielt, man trank und es herrschte ein Gefühl der Erleichterung. Ich versuchte mitzumachen, bekam aber jedes Mal finstere Blicke zugeworfen, wenn ich nach Sean fragte. Irgendwann sagte mir der dritte Maat, ein Mann namens Kim Duong, ich solle den Mund halten und dankbar sein, denn es sei keine leichte Entscheidung gewesen. Ich zog mich für den Rest der Reise zurück und verließ das Schiff direkt, als wir in Southampton ankamen. Ich hatte nicht einmal einen Gedanken an meinen Lohn verschwendet, bis er ein paar Tage später eintraf. 25.000 Pfund. Für kaum 2 Wochen Arbeit. Ich kann Ihnen sagen, das war fast genug, um mich zurückzubringen. Fast.
Ende der Aussage. Eine interessante Aussage, obwohl es schwierig ist, eine potenziell paranormale Aktivität zu untersuchen, da in dieser Aussage scheinbar nichts explizit Übernatürliches passiert ist. Eine Menge seltsamer Vorkommnisse und implizite Unheimlichkeiten, sicher, aber nichts, was als ein übernatürliches Ereignis eingegrenzt werden kann. Hinzu kommt, dass selbst eine beiläufige Suche in den Aufzeichnungen der Hafenbehörde zeigt, dass die Tundra ein derzeit aktives Frachtschiff ist, das für die Solus Shipping PLC fährt, ein Unternehmen, das von Nathaniel Lucas gegründet wurde und sich mehrheitlich in seinem Besitz befindet. Neben solchen geschäftlichen Unternehmungen finanziert die Lucas-Familie auch mehrere akademische Forschungsorganisationen, wie etwa das Magnus-Institut. Elias wird immer sehr nervös, wenn wir uns mit irgendetwas beschäftigen, das möglicherweise Auswirkungen auf unsere Finanzierung haben könnte. So sehr ich dieser Sache weiter nachgehen möchte,
Vor allem angesichts gewisser Parallelen zum Fall 0161301 sieht es nicht so aus, als ob ich dazu in der Lage bin. Auch wenn die offizielle Besatzungsliste der Tundra seit 10 Jahren identisch geblieben ist. Auch wenn ich keine Aufzeichnung darüber finden konnte, dass in irgendeinem britischen Hafen tatsächlich Ladung auf das Schiff verladen oder gelöscht wurde. Auch wenn Sean Kelly im Oktober 2010 aus dem Hafen von Felixstowe verschwand und seine Leiche im April 2011, also 6 Monate später, an der Küste von Marokko angespült wurde. Dem Gerichtsmediziner zufolge hatte er nur 5 Tage im Wasser verbracht. Vielleicht werde ich es Elias gegenüber erwähnen. Nur für den Fall. Ende der Aufnahme.
Das Magnus-Archiv ist eine deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben in der Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.